Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Eine Minute später als gewohnt, weil wir noch eine Vorveranstaltung hatten. Deswegen bitte ich um Verständnis. Ich begrüße dazu sehr herzlich Regierungssprecher Cornelius und ich begrüße in den letzten Reihen haben Platz genommen Hospitantinnen und Hospitanten aus einem Programm der JournalistInnenakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Und ich habe hier auch eine Notiz, bevor wir in die Themen gehen. Heute gab es eine Kabinettssitzung, dass wir einen Abschied haben von dieser Bank. Und daher übergebe ich Herrn Wagner das Wort.
Genau, vielen Dank. Ja, heute ist mein letzter Tag, meine letzte Teilnahme heute in der Regierungspressekonferenz. Ich habe vor gut 9 Jahren, 2016, hier das erste Mal gesessen. Einige Gesichter, glaube ich, waren da auch schon da, viele noch nicht. Und damals war noch der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Das war der erste von 5 Ministerinnen und Minister, für die ich hier von dieser Bank aus sprechen durfte. Thema war damals, und ich war noch sehr nervös damals, die Ministererlaubnis Edeka und Tengelmann. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, da haben wir lange diskutiert hier in diesem Raum darüber, viele Wochen. Genau, das ist mir noch stark in Erinnerung geblieben. Ich habe das hier immer sehr, sehr, sehr wichtig gefunden, hier mich mit Ihnen auszutauschen. Ich möchte mich dafür herzlich bedanken, dass wir uns hier immer konstruktiv ausgetauscht haben, hier und auch außerhalb der Bundespressekonferenz natürlich. War für mich auch immer wichtig, sozusagen auch Ihre klugen Fragen haben mir auch immer geholfen, auch unsere Position vielleicht auch nochmal zu schärfen, auch nochmal irgendwie auch zu hinterfragen. Und habe dabei auch in diesem Austausch wirklich viel von Ihnen gelernt. Ja, ich selbst werde sozusagen im Ministerium erhalten bleiben, wechsle in die Fachebene wieder, kann noch nicht genau sagen, wo es hingeht, weil ich schon verschiedentlich gefragt wurde. Es gilt natürlich, Anfragen sind aber immer an die Pressestelle ohnehin zu richten und genau, die sind auch weiterhin für Sie da. Meine Nachfolgerin ist auch schon da. Wir hatten jetzt eine Zeit, wo wir gemeinsam hier waren, wo ich Sie einarbeiten konnte, Birgit Korte, die jetzt die Pressestelle übernommen hat und genau, ich freue mich, wenn Sie sich mit ihr genauso gut und konstruktiv austauschen, wie es mir der Fall war und genau, herzlichen Dank an Sie.
Dann auch Ihnen vielen Dank für die Zusammenarbeit und für heute bleiben Sie uns noch erhalten, wenn ich das richtig erkenne und genau. Sind für Fragen offen und bereit. Dann, Herr Cornelius, haben Sie einen Bericht aus dem Kabinett?
Ich habe einen Bericht aus dem Kabinett und Herr Wagners kleiner Rückblick auf die Tengelmann-Episode zeigt uns ja, wie vergänglich viele Themen sind. Vergänglich sind auch Gesetze und deswegen verabschieden wir heute nicht nur Herrn Wagner, sondern auch sehr viele Gesetze, nämlich für immer. Das war heute nämlich ein besonderes Kabinett. Es ging vorrangig um den Rückbau von Bürokratie. Das in dieser Legislaturperiode eingerichtete Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung hat einen Bericht über die Maßnahmen zum Bürokratieabbau vorgelegt. Es wurden dann einige dieser Maßnahmen auch beschlossen. Sie wissen, dass wir seit Amtsantritt dieser Bundesregierung bereits für bedeutende Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und für die Verwaltung gesorgt haben. Momentan haben wir eine Entlastungswirkung von mehr als 3 Milliarden Euro addiert in dieser laufenden Legislaturperiode. Als Beispiele lassen sich aufzählen der Bauturbo zur Beschleunigung des Wohnungsbaugesetzes, des Wohnungsbaus, Entschuldigung, und das Vergabebeschleunigungsgesetz, das dafür sorgt, dass öffentliche Aufträge schneller zustande kommen. Dann des Weiteren Fortschritte bei der Pflege, der Entbürokratisierung der Pflege. Heute nun also eine Reihe weiterer Vorhaben, konkrete Entlastungen und Vereinfachungen. Das Kabinett möchte dafür sorgen, dass durch diesen Bürokratieabbau in der Gewerbeordnung und den Wegfall des Heizungslabels zum Beispiel die Wirtschaft um fast 50 Millionen Euro entlastet wird und die Verwaltung um 10 Millionen Euro. Wegfall des Heizungslabels, das kennen Sie vom Schornsteinfeger, der immer so einen Aufkleber auf dem Kamin macht. Das Kabinett hat außerdem die Grundlage geschaffen für die Digitalisierung der Fahrzeugpapiere, insbesondere den Führerscheinnachweis per Smartphone. Der wird dann künftig im Wallet verschwinden. Das heißt nicht, dass Sie mit dem Smartphone Auto fahren sollen, aber wenn Sie dann aufgefordert werden, Ihren Führerschein vorzuzeigen, dürfen Sie das Smartphone hervornehmen. Auch der Kauf von Immobilien wird einfacher. Kaufverträge sollen künftig komplett digitalisiert werden. Notare, Gerichte und Behörden können sich dann elektronisch austauschen. Bisher läuft das immer noch auf dem Postweg. Das wird die Verfahren deutlich beschleunigen und auch deutlich schlanker machen. Alle diese Einzelmaßnahmen zahlen auf das gemeinsame Ziel ein, unseren Staat und die Gesellschaft leistungsfähiger, effizienter und bürgernäher zu organisieren. Das heutige Kabinett hat dazu einen wichtigen Zwischenschritt unternommen. Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau bleiben Schwerpunkte dieser Bundesregierung. Es wird also weiterhin Entlastungskabinette geben. Das Kabinett hat auch einen konkreten Plan für langfristigen Bürokratieabbau vorgelegt. Und dieser Plan ist tatsächlich das Zusammenwirken aller Ministerien, aller Bundesministerien. Es wird dann gebündelt und von den einzelnen Häusern exekutiert. Es liegen in diesem Zusammenhang mehr als 50 Entlastungsmaßnahmen vor, die nun in den kommenden Monaten in Gesetzesform gebracht werden. Angestrebt ist, dass durch diese substanziellen Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft tatsächlich ein Betrag von mehreren Milliarden Euro an Entlastung eingespart werden kann. Wir werden das Bauen noch einfacher, günstiger und schneller machen durch die Reform des Gebäudetyp-E-Gesetzes. Wir schaffen die Verpflichtung zur Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten für kleinere und mittlere Unternehmen ab. Das kennen Sie alle aus den Unternehmen. Die weniger als 50 Beschäftigte haben, werden nun nicht mehr die Verpflichtung haben, für einen solchen Sicherheitsbeauftragten zu sorgen. Und so wird auch zum Beispiel der Druckluftbeauftragte künftig nicht mehr gebraucht. Zudem werden wir künstliche Intelligenz im Visumsverfahren und in der Migrationsverwaltung einsetzen, um die Abläufe effizienter, schneller und besser zu machen. Sie kennen die langen Visa-Wartezeiten zum Teil an unseren Auslandsvertretungen. Das lässt sich dadurch deutlich beschleunigen. Und schließlich wurden heute Eckpunkte zum Aufbau der sogenannten Work-and-Stay-Agentur beschlossen. Das ist eine Anlaufstelle für ausländische Fachkräfte, die in Deutschland arbeiten wollen. Diese Agentur soll das Antragsverfahren bündeln, vereinfachen und beschleunigen auf einer einfachen Plattform, auf einer One-Stop-Maßnahme, die also auch die Arbeitsmarktintegration deutlich erleichtern wird. Ziel ist es also, dass all diese Maßnahmen dazu führen, das Leben hier in Deutschland einfacher und unbürokratischer zu machen. Und das war heute die Arbeit des Kabinetts.
Danke dazu. Dann die Frage, ob es Fragen gibt zum Kabinett bei Herrn Jessen offensichtlich. Ich gehe jetzt nicht die ganzen Themen noch mal einzeln durch.
Ich habe auch nur eins. Zu den Erleichterungen soll wohl auch gehören, dass in Zukunft nicht mehr die Bundesregierung den Bundestag informiert über den Status sicherer Herkunftsstaaten. Warum ist das verzichtbar? Das ist doch für den politischen Prozess ein wichtiges Update.
Nochmal, dass die Bundesregierung nicht informiert über den Status? Können Sie es bitte nochmal?
Ja, dass in Zukunft, so entnehme ich dem, dass in Zukunft entfallen soll die regelmäßige Unterrichtung des Bundestags seitens der Bundesregierung über sichere Herkunftsstaaten.
Das ist mir nicht bekannt, dass es Teil dieses Gesetzespaketes ist. Aber da kann ich mich dann erkundigen. Und also war jetzt nicht in dem Paket drin, meines
Wissens.
Weitere Fragen, Herr Jung?
Herr Kollege, das hat das BPA uns hier heute veröffentlicht. Das ist im Geschäftsbereich BMI. Also Herr Bo-Winkelmann, dann könnten Sie das vielleicht beantworten.
Dann, Entschuldigung, das müsste ich leider nachreichen. Okay.
Gibt es weitere Fragen zum Kabinett? Das sehe ich nicht. Wir haben auch eine relativ lange Liste anderer Themen. Mir wurde vorab am häufigsten genannt die beiden Themen Debatte um Rückführungen nach Syrien und Aufnahmeprogramme Afghanistan. Mit den beiden Themen werden wir anfangen. Außerdem wurde mir genannt das Thema Stahlgipfel, UN-Klimakonferenz, Internationaler Strafgerichtshof und Israel, der Gasstand, Passkontrollen an der deutschen Grenze. Und Frau Lehmann hatte sich auch noch gemeldet. Das scheint aber schon dazu zu gehören. Es gibt auch noch weitere Meldungen. Wir fangen an mit dem Thema Syrien. Frau Schweigle. Nee, Moment, das ist nicht das Richtige.
Falsch. Das. Jetzt. Hallo, vielen Dank. Herr Giese, eine Frage zunächst an Sie. Die letzten Tage waren ja ein wenig turbulent. Der Außenminister ist ja auch der Chefdiplomat. Die Frage ist, haben Sie den Eindruck, dass er das Problem auch diplomatisch gelöst hat in den vergangenen Tagen und ob er noch den Rückhalt in der Fraktion hat? Und Herr Cornelius, noch eine Frage an Sie zu dem Komplex. Ist der Kanzler denn zufrieden, wie der Außenminister das Ganze geregelt hat in den vergangenen Tagen? Dankeschön.
Der Kanzler ist sehr zufrieden, wie das Thema auch in der Fraktion transportiert wurde. Der Außenminister, aber auch die anderen zuständigen Vertreter der Bundesregierung haben die Position klar gemacht. Es geht wirklich darum, dass wir hier von zwei Seiten einer Medaille sprechen. Wir reden über den Wiederaufbau in Syrien. Wir reden darüber, wie in Syrien die Voraussetzungen geschaffen werden, um eine geordnete Rückkehr der Kriegsflüchtlinge zu ermöglichen. Sie wissen, dass es sich um ein komplexes rechtsstaatliches Verfahren handelt. Das lässt sich nicht mit zwei Äußerungen wegwischen. Und auch wenn hier Erwartungen gezüchtet werden, muss ich Ihnen sagen, dass es sich um ein längeres Verfahren handelt. Dazu müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Der Außenminister hat im Kabinett ausführlich darüber gesprochen, welche Maßnahmen er in Syrien besprochen hat, um diese Voraussetzungen auch umzusetzen. Wir sprechen davon, dass wir wieder einen geregelten diplomatischen Bezug oder Beziehungen zu Syrien aufbauen. Wir reden darüber, dass es Hilfen gibt und dass Syrien selbst in die Lage versetzt wird, das Land wieder aufzubauen, um die Infrastruktur, um die Elektrifizierung des Landes, um ganz banale Grundlagen, die ein Leben dort leichter machen. Und all diese Voraussetzungen haben Auswirkungen auf die Entscheidung für Asylverfahren und die Anerkennungsgrundsätze für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Und diesen Verfahren können wir nicht beschleunigen, indem wir hysterisch darüber schreiben oder kommentieren, sondern die müssen rechtsstaatlich abgewickelt werden. Und das passiert.
Nachfrage?
Achso, die Frage noch von Herrn Giese vielleicht.
Ja, aber ich glaube, die ist beantwortet, die Frage.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann Herr Guggemoos.
Ja, meine Frage geht an Herrn Cornelius. Gibt es denn Pläne für einen Syrien-Gipfel im Kanzleramt, um mit Syrern, die in Deutschland leben, direkt ins Gespräch zu kommen, so wie das Olaf Scholz noch gemacht hat als Kanzler?
Nein, die gibt es nicht.
Möchten Sie ausführen, warum es daran kein Interesse gibt?
Es gibt ein Interesse an den Austausch mit Betroffenen, aber auch an den gesetzgeberischen Verfahren, an der politischen Situation insgesamt. Das Kanzleramt arbeitet intensiv an dem Dossier, aber dazu muss nicht ein Gipfel stattfinden.
Frau Thoms.
Frage an Herrn Giese. Es gibt ja bisher eine Einschätzung zu Syrien, wo es ungefähr die Worte sind, dass es eine unübersichtliche Lage dort ist. Bleibt diese Einschätzung bestehen, beziehungsweise wann wird die überarbeitet oder ist man gerade auch dabei, die zu überarbeiten?
Ich versuche jetzt einfach mal zu schlussfolgern, auf was Sie anspielen. Es gibt einen vertraulichen Asyllagebericht, der aber tatsächlich vertraulich ist, deswegen würde ich über die Inhalte nicht sprechen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das geleakt worden ist, aber wie gesagt, das ist vertraulich. Das ist mit einem Datum versehen, das habe ich am Montag schon geäußert. Der wird periodisch überarbeitet. Diese Überarbeitung, an der nächsten periodischen Überarbeitung wird jetzt gerade gearbeitet und der wird dann vorgelegt, wenn er fertig ist. Sie haben das richtig gesagt, die Lage ist dynamisch, entwickelt sich dynamisch weiter. Das weiß jeder, der die Nachrichtenlage verfolgt. Und insofern werden auch diese Berichte natürlich immer nur eine Momentaufnahme sein. Insofern würde ich Ihnen jetzt auch raten, Sie können nicht darauf. Belassen wir es dabei, der wird überarbeitet und das ist eine vertrauliche Angelegenheit und die deutschen Gerichte allerdings, denen wird es zur Verfügung gestellt und die werden dann entsprechend ihre Entscheidung auch daran festmachen. Aber das ist nichts, was für die Öffentlichkeit gedacht ist und auch nicht wahr.
Herr Lange.
Ja, hat sich jetzt schon fast erledigt. Herr Giese, wie lange dauert es, bis so ein Bericht erstellt ist? Das würde mich noch interessieren, auch wenn Sie zum Inhalt keine, also wie aktuell sind diese Berichte? Und ja.
Wie gesagt, also ich bin durch einen Leak in der ein bisschen unglücklichen Situation, dass ich Inhalte oder Verfahrensweisen in Bezug auf vertrauliche Dokumente hier zu erklären habe, aber vielleicht ganz grundsätzlich. Wie gesagt, das ist ein periodischer Bericht. Wir erstellen den zu sehr, sehr, sehr vielen Ländern und die Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten, die versuchen das so genau und so gut und so gründlich zu machen, wie das möglich ist. Deswegen wird das jetzt nicht jeden Monat neu aufgelegt. Üblicherweise ist der Zeitraum ein Jahr, aber das ist nicht bei allen Ländern und bei allen Situationen so. Und in Bezug auf Syrien, wie gesagt, ohne dass ich mich auf diesen Bericht inhaltlich beziehen will, aber Sie sehen ja alle, wie die Lage da ist. Und deswegen kann es durchaus sein, dass das dass das häufiger geschieht, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Wie gesagt, das soll gründlich sein, das soll eine Entscheidungsgrundlage sein, eine der Entscheidungsgrundlagen für gerichtliche Entscheidungen, nicht die einzige. Und deswegen muss das auch, wie gesagt, gründlich gemacht werden. Und ja, dabei würde ich es belassen.
Ja. Ich würde noch gerne eine Zusatzfrage an den Regierungssprecher stellen. Herr Cornelius, wenn Sie sagen, hysterisch beschreiben und kommentieren, war das jetzt Ihr Eindruck dessen, was in der Presse berichtet wird, oder worauf bezieht sich das? Danke.
Ich glaube, diese Interpretation überlasse ich Ihnen. Ich habe eine allgemeine verdichtete Wahrnehmung dieser Situation in der Öffentlichkeit wahrgenommen, von politischer, aber auch von medialer Seite.
Aber Sie gestatten mir den Hinweis, das war ja Ihre Interpretation. Jetzt müsste ich Ihre nochmal.
Ja, ich glaube, ich muss das hier nicht erklären. Ich habe ja gesagt, ich habe eine verdichtete öffentliche Wahrnehmung festgestellt.
Frau Lehmann.
Ja, auch eine Frage an Sie, Herr Cornelius. Könnten Sie denn nochmal klarstellen, angesichts der kräftigen Kritik in der Fraktion und bis hin zu verdeckten Rücktrittsforderungen an den Äußerungen von Außenminister Wadephul, steht denn der Bundeskanzler noch vollumfänglich hinter seinem Außenminister?
Also ich muss das wirklich mal klarstellen. Das ist eine etwas seltsame Wahrnehmung. Selbstverständlich steht der Bundeskanzler hinter dem Außenminister. Und an der Fraktionssitzung, an der ich teilgenommen habe, als Begleiter des Bundeskanzlers und an der Sie, glaube ich, nicht teilgenommen haben, habe ich diese Wahrnehmung nicht entwickeln können. Also noch einmal, es ist mal eine vielleicht etwas verdichtete Wahrnehmung, die hier stattfindet. Wir reden in der versachlichten Situation darüber, dass es bei dem Thema Syrien momentan darum geht, die Lage in Syrien zu stabilisieren, um die Rückführung möglich zu machen und die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen möglich zu machen. Das ist ein Prozess, an den viele rechtliche Voraussetzungen geknüpft sind, an denen die Bundesregierung arbeitet. Und natürlich hat die Bundesregierung ein Interesse an der Stabilisierung Syriens. Sie hat ein Interesse daran, dass Syrer ihr Land wieder aufbauen, dass sie dazu in ihr Land zurückkehren und dass sie deswegen auch diese Rückkehr fördert. Aber dazu müssen die rechtlichen Voraussetzungen und auch die materiellen Voraussetzungen geschaffen sein.
Herr Jessen.
Jetzt. Herr Cornelius, hat denn dann auch der Bundespräsident eine seltsame Wahrnehmung? Der hat ja in doppelt ungewöhnlicher Weise, weil erstens Bundespräsident seitens aus dem Ausland deutlich kritisiert, die Art der Debatte um Rückkehr, Rückführung von Syrien-Flüchtlingen. Wie wird diese Kritik, der Mann war immerhin auch zwei Legislaturperioden lang Außenminister, wie wird die in der Bundesregierung zur Kenntnis genommen? Spielt sie irgendeine Rolle bei der weiteren Behandlung?
Wie Sie wissen, spreche ich ja nicht für den Bundespräsidenten. Insofern müssten Sie die Frage dort adressieren und fragen, wen der Bundespräsident gemeint hat. Ich vermute, der Bundespräsident hat auch eine sehr verdichtete öffentliche Debatte darüber wahrgenommen.
Die Äußerung des Bundespräsidenten war eigentlich relativ klar. Er hat, falls sie Ihnen nicht präsent ist, sage ich das gern nochmal, er hat gesagt, wenn jemand auf den Trümmern eines Krieges steht und sein Erschrecken äußert, dann müsse dieses Erschrecken auch eine Weile so stehen können, ohne dass dann sofort die Debatte um Rückführung oder so geführt wird. Das ist eine Kritik, sehr eindeutig an denen, die diese Debatte forciert haben. Der Kanzler vorweg.
Das kann ich nicht so wahrnehmen. Ich glaube, es ist ein Beitrag zur Versachlichung dieser Debatte. Der Kanzler hat auch zur Versachlichung der Debatte beigetragen, weil seine Äußerung dazu auch eindeutig war. Sie haben das in Schleswig-Holstein mitbekommen. Ich kann das nicht so wahrnehmen. Und wie gesagt, zur richtigen oder zur konkreten Interpretation dieser Aussage müssen Sie sich bitte ans Bundespräsidialamt wenden.
Frau Lacerda.
Ja, eine Frage zu der Rückführung von syrischen Geflüchteten, beziehungsweise die hier gegen das Gesetz verstoßen haben. Wie kann es sein, dass meine Frage an das Justizministerium bzw. an das BMI, wer sich zuständig fühlt, wie kann es sein, dass Fernsehkameras dabei sein können, dass das Gesicht von diesen Menschen erkannt wird? Ist es nicht ein Problem mit dem Datenschutz?
Ich kann gerne anfangen und muss leider sagen, ich weiß nicht, auf was Sie sich da genau beziehen.
Ja, es gibt mehrere Bilder vom Spiegel TV beispielsweise von syrischen Menschen, die eben kurz vor der Rückführung stehen, im Flughafen schon, im Eingangsbereich bzw. im Wartebereich, die sich dann austauschen und die Gesichter, die konnte man ganz genau sehen. Und meine Frage ist, gibt es nicht ein Bedenke dafür auf dem Punkt Datenschutz, dass diese Menschen einfach nicht geschützt werden diesbezüglich dann?
Der von Ihnen geschilderte Fall oder entsprechende Berichte sind mir nicht bekannt. Das kann ich nicht bewerten.
Sie kennen also nicht die Bilder von den syrischen Menschen, die kurz vor dem, vor der Rückführung sind, die im Wartebereich im Flughafen warten?
Also mir persönlich sind die angesprochenen Bilder jetzt nicht bekannt. Das kann ich nicht verifizieren, da kann ich mich nicht zu äußern.
Ich kann da nichts ergänzen.
Vielleicht sollten Sie das...
Ich glaube, das ist gar nicht maßgeblich, ob wir hier die Bilder kennen. Also ich glaube, das ist gar nicht maßgeblich, ob wir hier diese Bilder kennen, sondern sozusagen, ob wir hier was dazu einordnend sagen können. Und das
können Sie sagen, um welche Rückführung es denn handeln soll? Weil es ist von Rückführungen momentan nichts bekannt. Also ich glaube, den Fall müsste man konkret klären und jetzt abstrakt darüber zu sprechen, hilft wenig weiter. Ja, wir können nicht da und Spiegel TV gucken, so gern wir das täten.
Ich fürchte, das führt nicht weiter. Vielleicht sollten Sie das bilateral mit den Bildern noch mal im Anschluss versuchen. Ich glaube, im Moment kommen wir hier zumindest nicht weiter. Herr Jung hat die nächste Frage.
Nochmal zum Punkt sachliche Debatte, Cornelius. Ist denn der Kanzler der Ansicht, dass Frieden in Syrien herrscht?
Der Kanzler hat auf die Rechtslage verwiesen, der Krieg in Syrien ist beendet. Das hat er gesagt. Und der Schutzgrund ist damit in Fall.
Ja, aber das war jetzt ja nicht die Frage. Also niemand, den ich kenne, der sich da auskennt, spricht davon, dass dort Frieden herrscht. Ich meine, Herr Giese wird uns das bestätigen, dass dort immer wieder Kämpfe aufflammen, dass es immer wieder insbesondere Attacken auf Minderheiten in Syrien gibt. Und dementsprechend wäre es ja hilfreich zu wissen, oder zumindest zu wissen, dass die Bundesregierung anerkennt, dass in Syrien kein Frieden herrscht.
Aber Herr Jung, die Einordnung unterliegt ja dann dem Asyllagebericht und dem kann ich jetzt nicht vorweggreifen. Außerdem ist er verschlossen, aber der Krieg ist beendet. Der Bürgerkrieg ist beendet.
Herr,
das ist ganz klar und das ist auch die Haltung des Auswärtigen Amts dazu.
Herr Dels hat die nächste Frage.
Herr Cornelius, teilt denn der Bundeskanzler auch die Einschätzung des Außenministers, dass die Lage in Syrien jetzt nach dem Krieg schlimmer als die ist in Deutschland 1945? Weil das war laut Teilnehmern auch eine der Argumentationen gestern und widerspricht ein bisschen dem Argument von vielen, die sagen, naja, die Syrer müssen jetzt im Grunde genommen ähnlich wie die Deutschen damals zurückkehren, um ihr Land wieder aufzubauen.
Der Bundeskanzler beteiligt sich nicht an diesen ideologischen Einordnungen. Der Außenminister hat die Äußerung im Stadtteil Harasta gemacht. Sie hatten alle Augen und das wurde in allen Kanälen übertragen, auch in Spiegel TV, in welcher Form, wie in Harasta die Zustände sind. Aber einen Vergleich stellt der Bundeskanzler jetzt nicht an. Aber ich würde wirklich darauf hinweisen, auch in welcher Situation die Äußerung des Außenministers gefallen ist, nämlich in Harasta, in diesem Straßenzug, den Sie alle kennen, wenn Sie schon mal dort waren.
Ja gut, aber die andere Äußerung, die war ja jetzt gestern in der Fraktion, die 45-Äußerung.
Ja, es ist Äußerung in der Fraktion, das sind vertrauliche Sitzungen, kann ich nicht kommentieren. Das ist auch nicht hier die Aufgabe der Bundesregierung, das zu tun.
Herr Fried, ich sehe das Mikrofon nicht. Ist es das Weiße?
Ja, das bezog sich ja auf den gleichen Sachverhalt. Ich muss jetzt aber doch nachhaken zu Ihrer Antwort, gerade Herr Regierungssprecher, und zwar, dass es sich dabei um ideologische Vergleiche handelt. Was ist daran ideologisch?
Nein, ich habe die Einordnung dieses Vergleiches als ideologisch bezeichnet von manchen Kreisen. Ich glaube, dass es jetzt dem Bundeskanzler nicht ansteht, einen historischen Vergleich anzustellen. Ich habe noch mal gesagt, die Bilder aus Harasta haben Sie alle gesehen. Sie wissen, wie es in großen Teilen Syriens aussieht. Und welche Analogie einem dazu einfällt, ist anheimgestellt. Der Bundeskanzler hat dazu keinen Kommentar geäußert.
Ich sehe keine weiteren Fragen mehr zu diesem Thema. Doch zu diesem Thema, Herr Wackert, dann.
Ich wollte die Frage noch mal ein bisschen anders stellen. Jetzt mal jenseits der Bedingungen in Syrien. Steht die Bundesregierung denn grundsätzlich dazu, dass Menschen, also Migranten, die hier sind und keinen Aufenthaltsstatus haben, also jenseits von Straftätern und Menschen mit schon doppelter Staatsbürgerschaft, dass sie das Land verlassen müssen?
Sie wissen ja, dass jede Rückführung eine Einzelfallentscheidung ist, die gerichtlich überprüfbar ist. Und wenn der Asylgrund nicht mehr vorliegt oder der Fluchtgrund beendet ist, nämlich der Krieg, dann wird nach dem Gesetz verfahren. Und das kann auch die Rückkehr der entsprechenden Geflüchteten zur Folge haben.
Dann würde ich gerne das Thema wechseln, da die Liste sehr lang ist, zum Beispiel zum Thema Aufnahmeprogramme Afghanistan. Herr Berndt hatte dazu eine Frage.
Also eine Frage an das BMI. Wir würden gerne wissen, wie vielen Personen oder Familien wurde Geld angeboten, damit sie die Programme verlassen? Und nach welchen Programmen haben Sie diese Personen jetzt Aufnahmezusagen?
Ich kann dazu gerne etwas unter drei sagen.
Dann gehen wir unter drei. Jetzt wieder unter 1.
Okay. Dann zu Ihrer Frage von vorhin. Es gibt Angebote im Rahmen eines freiwilligen Rückkehrprogramms nach Afghanistan oder in eine Ausreise in einen anderen Drittstaat mit dem Ziel, den Personen eine Perspektive einzuräumen, die nicht mit einer Aufnahme in Deutschland rechnen können.
Vielen Dank.
Auf der Liste zu diesem Thema steht noch Herr Merry.
Ja, vielen Dank. Herr Bowinkelmann, kurz noch mal zu dieser Mail. Was ist denn eigentlich, wenn jemand dieses Angebot jetzt nicht annimmt in dieser 2-Wochen-Frist? Es wird ja auch sehr klein in der Mail gesagt, es werden gar nicht alle Fälle bearbeitet mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser Frist. Läuft diese Person denn dann eigentlich Gefahr, quasi das Geld nicht zu nehmen und dann eben ausgewiesen zu werden aus Pakistan? Und ans Auswärtige Amt, an Herrn Giese, hätte ich die Frage, in dieser Mail kommt diese Frist bis Jahresende ja so ein bisschen gottgegeben daher, aber das ist ja eine Frist der Pakistaner. Gab es denn irgendwelche Bemühungen, diese Frist zu verlängern, um diese Fälle eben doch noch zu bearbeiten? Danke.
Also ich fange gerne an. Ich verweise auf das, was ich gerade gesagt habe. Die Situation der Personen vor Ort, zu der haben wir uns häufig geäußert, die gilt unverändert und mehr habe ich momentan dazu nicht zu ergänzen.
Aber Entschuldigung, das war aber keine Antwort auf meine Frage. Ich habe eine andere Frage gestellt als der Kollege eben. Ich hatte gefragt, droht diesen Leuten die Gefahr, dass sie dann gar nicht mehr, also zeitlich nicht mehr in dieses Verfahren kommen? Und wenn sie dann natürlich schon dieses Geld abgelehnt haben, dann haben sie kein Geld und werden aus Pakistan zurückgewiesen.
Also ich habe gerade sowohl mich zu den Angeboten geäußert, auf die sich wahrscheinlich Ihre Frage bezieht, und wir haben wiederholt zu der Situation der Menschen vor Ort und inwieweit sie betreut werden, durch auch einen Dienstleister uns geäußert. Da kann ich von meiner Seite aus jetzt leider nichts mehr ergänzen.
Aber das ist doch eine ganz andere Situation jetzt. Dieses Angebot ist von gestern.
Ich verweise auf die gegebene Antwort.
Die keine Wahl.
Sie sprechen die Frist bis zum Jahresende an. Das ist eine Nachfrist, die wir verhandelt haben mit der pakistanischen Regierung. Das war sehr schwierig und Sie wissen ja um die Spannung zwischen Afghanistan und Pakistan. Gab es Berichterstattung und Zusammenstöße und wir können nicht damit rechnen, das möchte ich ganz klar sagen, dass diese Frist noch mal verlängert wird. Da besteht keinerlei Aussicht darauf.
Aber haben Sie sich denn bemüht auf diplomatischem Wege?
Wie gesagt, das ist eine Nachfrist, die da erreicht worden ist. Das ist das Maximale, was erreichbar war.
Herr Fried?
Das ist ein bisschen schwierig, weil ich gerne Bezug nehmen würde auf die Antwort, die Herr Bowinkelmann unter 3.
Das ist dann tatsächlich schwierig. Ich hatte auch vorhin vergessen, das zu sagen. Unser Kommand ist, dass wenn jetzt Fragen gestellt werden, damit nicht versucht wird, irgendwas des unter 3 Gesagten unter 1 zu ziehen.
Also ich versuche es mal zu umgehen. Herr Bowinkelmann, haben dieses Angebot, was jetzt in Rede steht, auch Personen bekommen, die eine eigentlich verbindliche Zusage für eine Aufnahme in Deutschland bekommen haben oder nur Leute, die auf irgendwelchen Listen stehen und darauf hoffen, in dieses Verfahren zu kommen?
Ich verweise auf die Antwort, die ich dazu gegeben habe. Also Ziel ist es, den Personen eine Perspektive einzuräumen, die nicht mit einer Aufnahme in Deutschland rechnen können.
Dann hätte ich noch eine Zusatzfrage an Herrn Giese. Als im September die Programme wieder aufgenommen wurden, hat Ihr Minister ja sehr vehement gefordert, dass das jetzt auch zügig gemacht wird. Herr Bowinkelmann sagte gerade, dass das geschieht mit Hochdruck, diese Prüfungen. Ist das auch Ihr Eindruck? Ich habe irgendwie gelesen, dass in letzter Zeit nur zwei von den Berechtigten überhaupt aus Pakistan ausreisen konnten nach Deutschland.
Das Auswärtige Amt arbeitet da sehr eng mit dem BMI zusammen. Allen ist klar, dass die Frist abläuft und dass die Fälle bis dahin abgearbeitet werden müssen. Das wird unter Hochdruck gemacht.
Also nur kurz dazu, allein an der Tatsache, dass gestern auch ein Flug wieder gelandet ist mit 31 afghanischen Staatsangehörigen aus dem Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan, zeigt auch, dass die Verfahren mit Hochdruck derzeit bearbeitet werden.
Auf der Liste dazu Herr Fechtner.
Genau, vielen Dank. Fechtner, DTS, auch eine Nachfrage ans BMI. Können Sie denn sagen, wie das Angebot bisher angenommen wurde, wie viele Afghanen es vielleicht angenommen haben und wie viel denken Sie damit erreichen zu können?
Ich kann nur auf das verweisen, was ich dazu gesagt habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Herr Jessen.
Ja, es bezieht sich auf eine Berichterstattung, die Sie vermutlich auch kennen, in der zufolge die pakistanische Regierung unzufrieden ist mit der Bundesregierung. Die habe sich zu spät gemeldet auf das pakistanische Angebot, die Rückkehr oder die Rückholung von 210 nach Afghanistan Abgeschobenen einzuleiten. Wie reagieren Sie auf diese Kritik? Unterstützen Sie die pakistanische Regierung bei dieser Option?
Das ist eine Frage ans Innenministerium oder eher ans Auswärtige Amt? An wen stellen Sie die Frage, Herr Jessen?
Eigentlich ans Innenministerium, weil ich denke, dass die am ehesten mit der pakistanischen Regierung da im Gespräch sind, oder?
Also ich habe jetzt von meiner Seite aus da keinen Stand, den ich Ihnen mitteilen kann.
Ja. Aber vielleicht können Sie sich dann doch noch mal über, es war in der FAZ veröffentlicht als Kritik, vielleicht können Sie das dann doch noch zur Kenntnis nehmen und nachliefern.
Also, nur allgemein dazu, Sie wissen, dass wir uns zu Medienberichten nicht äußern und diese kommentieren.
Frau, Sie hatten eine Frage und eine Nachfrage, also ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste. Ich bin mir bloß nicht sicher, ich wollte das Auswärtige Amt dazu was ergänzen. Nein. Frau Lass-Herder.
Ja, nochmal zum Verständnis, das kam hier nach hinten sehr, sehr schlecht zu hören. Also die Menschen, die eine rechtsverbindliche Zusage haben von der Bundesregierung, von der alten Bundesregierung, die haben diesen Brief nicht bekommen, richtig?
Also, die Frage nach der rechtsverbindlichen Zusage steht ja vorrangig zu der Prüfung. Und ich habe diesbezüglich keinerlei Einschränkung gemacht. Ich habe gesagt, dass es Angebote gibt an Personen, die sich in diesem Programm befinden, mit dem Ziel, diesen Personen eine Perspektive einzuräumen, die nicht mit einer Aufnahme in Deutschland rechnen können.
Aber dann eine Nachfrage. Also wenn man 12.500 Euro bekommt als Unterstützung und dann sollte man da wohin gehen, wo man eben unter Lebensbedrohung eben halt stehen würde, in dem Falle wieder zurück. Also irgendwo ist der Missing Link, das verstehe ich nicht.
Also zu den Details der Unterstützung habe ich mich auch nicht geäußert und vor allen Dingen sind die Unterstützungsmaßnahmen individuell. Abhängig davon, für wie viele Personen und für in welcher Lage sich die Person befindet. Und dem steht ja auch ein Austausch mit den Personen gegenüber. Also was überhaupt für die Personen in Frage und in Betracht kommt und welche Bedürfnisse die Betroffenen haben.
Zu dem Thema habe ich jetzt noch Herrn Jung und Frau Lehmann. Und dann würde ich gerne das Thema wechseln, weil die Liste tatsächlich noch sehr lang ist. Herr Jung. Oh, war das Falsche, Entschuldigung.
Auch nur eine Verständnisfrage, Herr Bohm-Winkelmann. Also es geht ja insbesondere um Ortskräfte, die Deutschland geholfen haben, die deswegen gegenüber den Taliban in Lebensgefahr sind. Die sollen ja am liebsten aus Sicht des BME zurück nach Afghanistan. Wenn die Bundesregierung mit den Taliban verhandelt wegen Rückführungen und Abschiebungen, also aus Deutschland nach Afghanistan, ist bei diesen Verhandlungen, sind auch Sicherheitszusagen für diese Ortskräfte Teil der Verhandlungen?
Also zunächst zum ersten Teil, den weise ich zurück. Die Bundesregierung hat kein Bestreben danach, wohin die betroffenen Personen reisen zurück oder zurückreisen. Es geht um eine Aufnahme in Deutschland, das steht zur Debatte. Und zum Stand der Absprachen und Verhandlungen hinsichtlich mit der pakistanischen Regierung haben wir uns hier jetzt geäußert und auch in der Vergangenheit zu Nübel.
Aber bei den Gesprächen, direkten Gesprächen mit den Taliban, spielen da auch Sicherheitszusagen für Afghanen eine Rolle, die wegen der Gefährdungslage ihrer Person, weil sie unter anderem für Deutschland gearbeitet haben, in Lebensgefahr stecken?
Also Sie sprechen jetzt, glaube ich, auf die technischen Gespräche an, um Rückführungen nach Afghanistan zu ermöglichen. Zu den Details dieser Gespräche äußern wir uns nicht. Primär sind sie natürlich, um Rückführung nach Afghanistan zu ermöglichen.
Ja, aber in Sicherheit, oder?
Entschuldigung?
In Sicherheit. Die sollen doch da in Sicherheit leben.
Die Menschen, die nach Afghanistan zurückgeführt werden. Natürlich soll jeder Mensch an jedem Ort in der Welt in Sicherheit leben.
Frau Lehmann?
Auch nochmal dazu. Laut Berichterstattung 165 Mails verschickt. Können Sie diese Zahl bestätigen? Und geht diese Mail auch an Frauen und queere Menschen, die ja qua Geschlecht und sexuelle Orientierung kaum eine persönliche Perspektive in Afghanistan haben?
Ich kann da Schriftform, Anzahl und Personenzielgruppe, die Sie entsprechend eingeschränkt haben, weder bestätigen noch dementieren. Das, was ich dazu gesagt habe, habe ich dazu gesagt.
Dann wechseln wir. Herr Jessen, ist die Frage noch zwingend? Dann bitte kurz und knapp. Wie gesagt, die Liste ist lang und wir haben noch 20 Minuten Zeit.
Ich weiß, aber Sie hatten gesagt, Sie nehmen mich nicht auf die Liste und das möchte ich dann noch wahrnehmen. Herr Bohm-Winkelmann, es ist ein Unterschied, ob Sie Presseberichterstattung kommentieren sollen oder ob Sie nach den Inhalten von Presseberichten gefragt werden und Sie gebeten werden, zu sagen, ob das stimmt oder nicht. Sie haben vorhin gesagt, als ich nach Inhalten an der Berichterstattung gefragt habe, Sie wollen das nicht kommentieren.
Ich habe nach einer kurzen Frage gefragt, ja, weil ich wollte, dass Sie eine Diskussion anfangen zu diesem Thema.
Nee, es ist nur der Wunsch, dass Herr Bohm-Winkelmann sich an die Gepflogenheiten der Auskunft, wie sie hier seit Jahren üblich ist, hält. Also treffen die Inhalte dieser Berichterstattung zu.
Also ich halte mich sehr gerne an die Gepflogenheiten. Das beinhaltet aber auch, dass Sie mir eine konkrete Frage stellen müssen aus diesen Inhalten. Dann stellen Sie die gerne nochmal, falls ich die tatsächlich überhört haben soll. Das tut mir leid. Ja.
Wie reagiert die Bundesregierung auf den berichteten Inhalt, dass die pakistanische Regierung sich kritisiert, dass die Bundesregierung nicht dabei hilft, dass nach Afghanistan abgeschobene Geflüchtete zurückgeholt werden? Also,
Aussagen von Regierungen oder Regierungssprecher, die Sie ja über Medienberichte wahrgenommen haben, kommentieren wir ebenfalls grundsätzlich nicht.
Dann wechseln wir jetzt tatsächlich das Thema und sind beim Stahlgipfel. Dazu fragt Herr Heimbach.
Genau. Ganz simpel gefragt, können Sie schon mal sagen, ob die Branche morgen mit konkreten Hilfszusagen rechnen kann? Und vielleicht können Sie noch mal darlegen, wie die Bundesregierung grundsätzlich auf diese Branche blickt. Warum ist es wichtig, dass die Branche in Deutschland erhalten bleibt?
An wen richtet sich
das? Gerne Sie oder das Wirtschaftsministerium?
Was nicht, ich sage es jetzt off the record. Also wir hatten vorhin ein ausführliches Briefing. Möglicherweise waren Sie nicht dabei, oder?
Soweit ich weiß, war das unter drei.
Schade. So, also dann. Der Bundeskanzler lädt für morgen für den Stahldialog ein im Bundeskanzleramt. Das beginnt um 12 Uhr. Ich kann Ihnen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Bundesregierung bestätigen. Neben dem Bundeskanzler wird das BMWE sein, das BMF, das Arbeitsministerium, das Umweltministerium. Wir erwarten außerdem Branchenvertreter, selbstverständlich die Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite und Vertreter und Vertreterinnen der Länder, der jeweils der betroffenen Bundesländer. Das Ziel dieses Austauschs ist es, dass die Bundesregierung mit den Beteiligten die Möglichkeiten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit eruiert. Es geht um Zukunftsperspektiven der Stahlindustrie. Die Probleme der Industrie kennen Sie. Es geht also um Handelsfragen, energiepolitische Fragen und Resilienzthemen. Die Bundesregierung möchte die Stahlindustrie stärken, die Arbeitsplätze erhalten und gleichzeitig das Thema Dekarbonisierung vorantreiben. Dazu gibt es auch auf der europäischen Ebene einen enormen Abstimmungsbedarf. Sie wissen, dass das Ganze auch subventionsrelevant ist. Ziel ist es natürlich, dass wir eine eigenständige Stahlindustrie erhalten und dass die auch in der Zukunft eine gute Arbeitschance hat und im Wettbewerb stehen kann. Die Stahlindustrie ist enorm wichtig für die industrielle Wertschöpfungskette in Deutschland und für die wirtschaftliche Resilienz. Und deswegen auch gerade mit Blick auf die Themen Automobilindustrie und Rüstungsindustrie ist der Bundesregierung sehr an dieser Industrie, an der Stahlindustrie gelegen. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, hat die Bundesregierung einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Industrie zu stärken. Darunter die reduzierte Stromsteuer, die verstetigt werden musste für das produzierende Gewerbe, die Netzentgeltabsenkung und weiterhin das Thema Dekarbonisierung, das die Bundesregierung auch künftig unterstützen möchte und gleichzeitig die Stahlindustrie vor Dumpingangeboten und unfairen Subventionen anderer Hersteller zu schützen. Die Industrie steht vor schwierigen Herausforderungen struktureller Art. Es besteht ein hoher Importdruck und wir stellen unfaire Handelspraktiken internationaler Wettbewerber fest. Es kommt zu Umleitereffekten, auch wegen der verhängten amerikanischen Zölle. Wichtige Branchen üben sich in Kaufzurückhaltung. Und natürlich hat die Bundesregierung das Thema der hohen Energie- und Transformationskosten erkannt. Deswegen wird also dieses Treffen morgen stattfinden. Die Teilnehmer.
Das ist ein Intro.
Passt fast schon. eine konkrete Teilnehmerliste werden wir Ihnen anschließend veröffentlichen. Die Ergebnisse anschließend auch. Ich habe vorhin auf die Statements hingewiesen und die Presseerklärung und den Rahmen haben Sie in der von mir schon erwähnten unter drei Hintergrundsitzung erfahren.
Dann noch der Kollege dort eine Frage zum Thema.
Ja, vielen Dank, Hans von der Burchert, vom Politico. Herr Cornelius, Sie sprachen ja gerade schon auf das Dumping so an. Wie verhält sich denn die Bundesregierung bezüglich der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Ausweitung der Schutzmaßnahmen gegen solche Dumping an Sie oder auch das Wirtschaftsministerium?
Die Bundesregierung ist mit der EU-Kommission in enger Absprache. Es geht um faire Wettbewerbsbedingungen auf den Weltmärkten. Ein weiteres Stahlpapier der 11 Mitgliedstaaten ist dazu ein wertvoller Diskussionsbeitrag. Das wird momentan im Detail geprüft und die konkrete Ausgestaltung werden wir jetzt nochmal mit den Interessen der Beteiligten diskutieren. Dazu ist morgen auch die Gelegenheit und dann wird anschließend nach einem angemessenen Ausgleich gesucht.
Dann sehe ich dazu keine weiteren. Wollen Sie noch ergänzen?
Ich kann nur Herr Cornelius hat, glaube ich, alles gesagt dazu. Ich kann nur, weil Sie auch nochmal zur Bedeutung der Stahlindustrie gefragt hatten vorhin, kann ich auch nochmal ergänzen, dass auch für die Bundeswirtschaftsministerin die Stahlindustrie eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat. Ne? Ohne Stahl haben wir keine Autos, keine Brücken, keine Fabriken. Stahl auch als Grundstoffindustrie hat auch eine große Bedeutung für das Thema Resilienz in Europa und in Deutschland, wie wir das ja auch bei anderen Produkten und Grundstoffen jetzt gesehen haben. Vielleicht auch noch mal zur Bedeutung, damit das auch noch mal mit Zahlen, glaube ich, auch sehr eindrucksvoll wird. Es gibt sozusagen mehr als 20 Stahlstandorte in Deutschland, in 11 Bundesländern. 50 Milliarden Umsatz werden erwirtschaftet von 80.000 Arbeitnehmern und Arbeitnehmern in der Stahlbranche. 37 Millionen Tonnen Rohstahl werden im Jahr produziert und es gibt insgesamt sogar mehr als 2.500 Stahlsorten. Die deutsche Stahlindustrie ist technologisch sehr führend, hat hochqualitative und sehr, sehr individuell und für sehr präzise Nutzungen einsetzbare Stahle. Und genau zu den weiteren Punkten hat Herr Cornelius ja schon sowohl zu den Herausforderungen auch zu den Maßnahmen der Bundesregierung schon ausführlich berichtet.
Dann sehe ich zu dem Thema jetzt tatsächlich Herr Jung. Doch noch eine Frage.
Herr Cornelius, ich verstehe schon richtig, dass das oberste Ziel der Bundesregierung ist, dass es eine grüne Stahlproduktion gibt, also ohne CO2-Belastung für die Welt und dass Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplatzerhalt untergeordnete Ziele sind, korrekt?
Die Bundesregierung unterstützt die Stahlindustrie bei der Transformation, das ist richtig. Und das ist auch notwendig, um die Klimaziele zu erreichen und die Stahlindustrie auf Dauer wettbewerbsfähig zu halten. Allerdings muss die Umstellung auch wirtschaftlich sein und der grüne Stahl muss zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden können.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Der grüne Stahl ist teurer, aber dafür halt sauberer. Und was ist denn da am Ende wichtiger?
Ich habe beide Ziele genannt, Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung. Das ist beides wichtig.
Ich habe jetzt noch mit jeweils 9 Themen auf der Liste Frau Thoms, Herrn Warwick, Frau Lacerda und Herrn Wacke, teilweise mit 2 Themen, wobei ich sagen muss, mit Blick auf die Uhr, würde ich Sie bitten, sich jeweils für das wichtigere Thema zu entscheiden, sonst schaffen wir das nicht. Und ich will unserer Gesprächsgruppe den Gesprächswunsch nicht verwehren. Und die haben auch ein dichtes Programm. Daher, wie immer, die Bitte um kurze Fragen, kurze Antworten. Frau Thoms.
Vielen Dank. Frage an Herrn Cornelius. Mit welcher Position wird denn der Kanzler morgen nach Belém fliegen, beziehungsweise für Freitag? Und konkret gefragt, wie ist die Position, wird es Geld geben für den Regenwaldfonds und den TFFF?
Der Bundeskanzler wird, wie Sie sagen, morgen zur COP fliegen. Wir haben heute Nacht eine sehr wichtige Entscheidung im Europäischen Umweltrat erzielt, die auch diese Reise begleiten wird und auch unsere Position unterstreicht. Der Bundeskanzler möchte mit seiner Teilnahme die Bedeutung des Klimaschutzes für die Bundesregierung unterstreichen. Er nimmt an dem Leaders Summit teil. Die Bundesregierung wird auch mit der Teilnahme ihre Position bestärken, dass sie zu den nationalen europäischen Klimazielen steht, so wie sie auch im Koalitionsvertrag festgehalten sind. Entschuldigung, der zweite Teil Ihrer Frage war?
Wie viel Geld wird es für den Regenwaldfonds geben, beziehungsweise wird sich Deutschland teilen?
Die Bundesregierung unterstützt die Idee des Regenwaldfonds. Im Detail wird sie noch jetzt ausgeprüft. Das ist eine sehr komplexe technische Angelegenheit auch. Aber es handelt sich um eine sehr innovative Idee der brasilianischen Regierung, die unsere Unterstützung findet. Und über eine konkrete Summe werden wir dann entweder bereits auf der COP oder anschließend besprechen können.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Herr Warwick ist an der Reihe. Ich sehe Ihr Mikro schlecht. Ist es das Weiße? Wenn Sie es einmal zu sich... Wenn Sie es... Ah ja, danke. Das war zu niedrig.
Aus einer Stellungnahme des Verteidigungsministeriums an das Verwaltungsgericht Köln geht hervor, dass die Bundesregierung ihre Aussagen zu Waffenlieferungen an Israel in dem Verfahren vor dem IGH wegen mutmaßlicher Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen in Rücksprache und Einvernehmen mit Israel getätigt hat. Entsprechende Dokumente liegen unter anderem dem Stern und Website News vor. Da würde mich zunächst interessieren, wie und wieso hat denn die Bundesregierung ihre Aussagen vor dem IGH mit der Kriegspartei Israel abgestimmt? Frage geht ans BMVG und ans AA.
Herr Warbeck, Sie waren vielleicht nicht da, Sie haben vielleicht das nicht mitbekommen.
Doch, ich habe das Protokoll gelesen, da haben Sie aber nichts dazu gesagt.
Ja. Genau, also wir haben auch dazu nichts zu sagen, weil das Verfahren, auf das Sie angesprochen haben, ja noch läuft. Und deswegen kann ich hierzu keine Aussage treffen.
Das wird überall so gehalten, auch im Auswärtigen Amt.
Gut, die Dokumente des BMVG lassen nach Einschätzung von konsultierten Völkerrechtsexperten Zweifel aufkommen, dass das Auswärtige Amt vor dem IGH im April 24 vollständig und vollumfänglich ausgesagt hat, was die Art der Waffenlieferungen nach Israel angeht. Sie mögen sich erinnern, die AA-Vertreterin hat damals dargelegt, dass aus Bundeswehrbeständen, den sogenannten Länderabgaben, ausschließlich medizinische Hilfsgeräte und Helme geliefert würden. Können das Auswärtige Amt und das BMVG denn heute, mit Wissensstand heute, vollumfänglich ausschließen, dass die Bundeswehr 2023 auch Waffen oder Munition aus Bundeswehrbeständen an Israel geliefert hat?
Wir hatten ja das Thema Waffenlieferungen schon so häufig. Sie wissen, wie unsere Kommunikation dazu ist, nämlich dass es immer eine Einzelfallprüfung ist und die dann auch eben die Belange des Bundessicherheitsrats betrifft und dass wir eben dazu auch nur eingestufte Informationen haben. Und deswegen wird hier auch darüber hinaus, Sie können das so oft wiederholen, wie Sie wollen, auch keine weitere Einordnung oder Aussagen dazu getätigt werden. Ihre erste Frage bezog sich auf ein eingestuftes oder auf ein Verfahren, was noch läuft, und deswegen habe ich Ihnen darüber hinaus nichts mitzuteilen.
Herr Warwick, was für Herrn Jessen gilt zum Thema Diskussion, gilt auch für Sie. Herr Jung ist mit der nächsten Frage an der Reihe.
Herr Müller, nur grundsätzlich, wenn das BMVG eine Stellungnahme vor einem Verwaltungsgericht, einem Gericht in Deutschland abgibt, dann ist das wahrheitsgemäß.
Ganz grundsätzlich gilt, solange das Verfahren läuft, kann ich mich hier nicht äußern, weil das Verfahren nicht abgeschlossen ist, kann ich dazu jetzt aktuell nichts weiter sagen. Tut mir leid.
Darum habe ich nicht danach gefragt, sondern ich habe grundsätzlich gefragt, wenn das BMVG Aussagen tätigt, Stellungnahmen abgibt vor deutschen Gerichten, dass die wahrheitsgemäß sind. Davon können wir ausgehen.
Das BMVG beteiligt sich an allen Gerichtsverhandlungen und wird dort immer Aussagen. Wahrheitsgemäß. Immer Aussagen.
Frau Lasserda ist dran mit einem neuen Thema.
Ja, meine Frage an das BMI. Letzte Woche bin ich aus einer Pressereise vom tiefsten Südwesten Polens gekommen, und in Frankfurt an der Oder gab es Passkontrolle. Sowas kannte ich ja seit dem Kalten Krieg nicht. Und in dem Waggon, in dem ich mich befand, wurden nur Menschen mit Kopftuch bzw. Familien mit als Person of Color, People of Color kontrolliert. Meine Frage ganz konkret: Welche Merkmale würde der Bundespolizei übermittelt in Form eines Briefings, in Form einer Schulung bei der Passkontrolle zu verwenden? Welche Merkmale sind es?
Also ich kann Ihnen grundsätzlich was dazu sagen. Die Kontrollen erfolgen nicht nur lageabhängig, sondern auch nach welchen Kriterien genau kontrolliert wird, ist natürlich der Situation geschuldet, der Erfahrung und vor allen Dingen auch der von Ihnen angesprochenen Schulung der Bundespolizisten und Bundespolizistinnen. Und den Themenkomplex, den Sie aufgemacht haben, nämlich dass nach bestimmten Kriterien allein nur nach einer Variable, die vielleicht für Sie sichtbar war, kontrolliert wird, das findet explizit nicht statt und kann auch gar nicht stattfinden. Die zugrunde liegenden Kriterien für eine Kontrolle sind immer wesentlich komplexer und aufgrund von mehreren Variablen. Und gerade die Themen, die eventuell den Eindruck für die kontrollierende Person hervorrufen können, dass sie aufgrund nur einer Tatsache oder eingeschränkten Tatsachen im Gegensatz zu anderen kontrolliert werden soll, genau diese Sensibilität wird schon in der Ausbildung geschult, weil es natürlich darauf ankommt, wie die Wahrnehmung des Betroffenen ist und nicht, was ich Ihnen jetzt sage, wie die grundlegenden Voraussetzungen sind, sondern eine Kontrolle ist ja dann immer in der Wahrnehmung der Person gegebenenfalls etwas eingeschränkter und natürlich eine Belastung. Und die Frage ist natürlich immer, wir haben jetzt in diesem Fall auch Kontrollen, die nicht aufgrund eines gewissen Anlasses, dass diese Person einen sehr, sehr konkreten Verdacht hat oder genau diese Person ausgewählt worden ist, sondern wir haben die wiedereingeführten Grenzkontrollen. Und trotzdem ist natürlich bei der Person immer die Frage, warum werde ich kontrolliert? Und um diese Sensibilität auch bei den Bundespolizisten und Bundespolizistinnen zu erreichen, werden gerade die von Ihnen angesprochenen Themen und diese Fragestellungen bereits in der Ausbildung thematisiert.
In dem Falle hat sich die beiden Frauen mit Kopftuch, die waren sehr konsterniert, dass sie dann eine der wenigsten waren, die eben kontrolliert worden sind. War ein Waggon mit 30 Menschen oder so. Haben Sie im Nachhinein Berichte darüber, wo Sie dann diese Fälle bearbeiten und das dann sozusagen zu einer Optimierung dieser Kontrolle dann führen wird?
Also wie alle Maßnahmen werden natürlich die Erkenntnisse, die sich übrigens auch aus unabhängigen wissenschaftlichen Gutachten, aber auch durch Erfahrungen der entsprechenden Polizeibeauftragten, an denen sich auch Personen wenden können und die auch einige Fälle in diesem Themenbereich haben, die sie geprüft haben. Nach meiner letzten Kenntnis hatte sich der Bundespolizeibeauftragte Grötsch auch dazu geäußert, dass es bisher keinen gerichtlichen Entscheid gab von den Fällen, die Ihnen zuletzt übermittelt worden sind, der das bestätigt hat, den Verdacht, den Sie jetzt in Ihrer Falldarstellung geäußert haben, in einem anderen Fall oder generell in Fällen erfolgt ist. Und habe ich ein wenig den Faden verloren, was ich Ihnen dann dazu noch sagen wollte. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Vielleicht habe ich einen Teilaspekt
vergessen. Die Frage war, ob es eine Art von Controlling gibt.
Genau. Und diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, also die Beschwerdemöglichkeiten, die Ergebnisse davon, aber natürlich auch die Erfahrungsberichte, die natürlich die Polizistinnen und Polizisten vor Ort im Einsatz haben, werden natürlich in die Ausbildung, in die Bewertung, wie solche Kontrollen durchzuführen sind und nach welchen Kriterien die Kontrollen durchzuführen, immer wieder mit einbezogen.
Dann sind wir beim letzten Thema für heute bei Herrn Wackert und dann gibt es noch eine Nachlieferung aus dem Verteidigungsministerium. Wer ist Herr Wackert?
Ja, die ehemalige taiwanesische Präsidentin Tsai besucht ja Deutschland zur Berlin Freedom Conference. Mich würde interessieren, gibt es da Kontakte mit dem Auswärtigen Amt oder sonstigen Regierungsmitgliedern?
Frau Tsai reist auf Einladung der Zivilgesellschaft zur Teilnahme an einer Konferenz nach Deutschland. Frau Tsai ist keine Funktionsträgerin. Es handelt sich nicht um einen offiziellen Besuch. Es ist die private Reise einer Privatperson. Begegnungen mit Mitgliedern der Bundesregierung sind nicht vorgesehen.
Dann gibt es eine Nachlieferung aus dem Verteidigungsministerium.
Ja, ich bin ja auch selbstkritisch, war gerade ein bisschen unglücklich. Deswegen möchte ich noch mal ganz klar sagen, wenn man manche Worte vermeidet, dann hat sofort den falschen Zungenschlag. Also die Angehörigen des Geschäftsbereichs haben grundsätzlich die Pflicht, sich immer wahrheitsgemäß zu äußern. Und das gilt natürlich auch für Gerichtsverfahren, in denen wir uns immer konstruktiv und nach bestem Wissen und Gewissen und nach bestem Kenntnisstand beteiligen und dann natürlich wahrheitsgemäß aussagen.
Gibt es dazu eine Nachfrage jetzt? Dazu haben wir sind eigentlich, wie gesagt, am Ende dieser Zeit. Ich habe jetzt auch diejenigen, die auf der Liste standen, mit zweiten Themen. Es wäre jetzt, glaube ich, hätte es bis Freitag Zeit, das wäre... Na, wenn das Treffen heute ist und das einen Aktualitätsbezug hat, dann...
Ein weiter.
Danke.
Ja, danke. Herr Cornelius, können Sie sagen, welche Teilnehmer da heute sind bei diesem Pharma? Treffen-Gipfel im Kanzleramt heute und worum es da sonst geht.
Es ist ein internes Treffen und die Teilnehmer sind vertraulich.
Dann ist diese Frage noch geklärt. Ich bitte um Verständnis für die, die nicht mehr drangekommen sind. Freitag ist die nächste Gelegenheit.